Eigentlich ist der Text, den ich ausgesucht habe für heute, ein Text, den man an einem Ostermontag-Gottesdienst verwendet. Es geht um die beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Und ich lese uns das vor und alle, die mitlesen möchten, Lukas 24, die Verse 13 bis 35. Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt, ungefähr 11 Kilometer. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit dem Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei alledem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagen, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: Ihr Unverständigen und im Herzen zu träge Seiende, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärt er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen, und er stellte sich, als wolle er weitergehen. Sie nötigten ihn und sagten: Bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es, und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften eröffnete? Und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück und sie fanden die 11 und die mit ihnen waren, versammelt, die sagten: Der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war am Brechen des Brotes. Die Geschichte von Jesus und den beiden Emmaus-Jüngern hier in Lukas 24 ist eine der am schönsten erzählten Weggeschichten in der Bibel, finde ich. Ich finde sie sehr kunstvoll aufgebaut, gerade auch in der Elberfelder Übersetzung. Dort wird ein sogenannter Chiasmus verwendet. Die, die Deutschleistungskurs hatten, wissen das vielleicht? Kann das jemand definieren? Ich mache das. Ein Chiasmus ist ein Stilmittel in der Literatur, wo sich Satzteile, die sich symmetrisch bezüglich ihrer Bedeutung entsprechen, überkreuzt werden. In unserem Text sehen wir das an folgenden Stellen. Dem Weggang der Jünger korrespondiert die Rückkehr der Jünger am Ende. Dem Hinzukommen Jesu sein plötzliches Verschwinden. Dem Nichterkennen das Erkennen. Dazwischen ist das Gespräch der Jünger mit Jesus und die Abendmahlszene oder die Mahlszene mit dem biblischen Unterricht in der Mitte. In Lukas 24 werden Geschichten erzählt vom Ostertag. Es beginnt am frühen Morgen. Die Frauen am Grab werden zu den ersten Zeugen der Auferstehung sein. Jesus zeigt sich den Jüngern aber noch nicht. In dieser wirklich ungewissen Stimmung machen sich diese zwei Jünger, von denen wir einen namentlich kennen, auf den Weg nach Emmaus. 60 Stadien von Jerusalem entfernt, hatte ich vorhin schon gesagt, das sind ungefähr 11 Kilometer. Einer der zwei hieß Kleopas, wie der andere hieß, wissen wir nicht. Vielleicht war das dort ihre Heimat, aber das wird nicht gesagt. Unterwegs begegnet ihnen dieser Fremde, der uns als Leser, als der auferstandene Jesus vorgestellt wird. Die beiden Jünger erkennen ihn nicht. Und das ist auch in vielen anderen Auferstehungsgeschichten so, dass Jesus nicht erkannt wird. Sah der Auferstehungsleib anders aus als vorher? Oder haben die Jünger, die beiden, einfach so fest damit gerechnet, dass Jesus für immer weg ist und für immer tot ist, dass sie ihn mit ihren verweinten Augen vielleicht gar nicht erkennen konnten? Dieser Wissensvorsprung macht die Erzählung als Geschichte spannend und unterhaltsam, vor allem als Jesus sich in Vers 17 mal total dumm stellt. Was folgt, ist alles andere als dumm, sondern Jesus wird hier zum Seelsorger. Er lässt sich haarklein erklären, was den beiden Freunden auf der Seele liegt. In Vers 21 mit dem Hinweis auf den dritten Tag, macht deutlich, alle Hoffnungen sind erloschen bei den Jüngern. Am dritten Tag setzt die Verwesung des Leichnams ein. Außerdem hatten sich alle Vorhersagen der Auferstehung auf diesen Tag bezogen. Nichts ist passiert, sonst hätten sie es ja mitbekommen. Frauen glaubten sie nicht. Das Zeugnis von Frauen galt in der jüdischen Antike nur sehr wenig. Und außerdem wäre es ja standesgemäß gewesen, wenn Jesus den Zwölfen erschienen wäre. War er aber nicht. Jesus hört zu. Und irgendwann kommt das Gespräch an einen Punkt, wo Jesus sagt, jetzt sind deutliche Worte nötig. Ihr kapiert doch überhaupt nichts. Zum Glauben sind eure Herzen viel zu träge. Kennt ihr die Bibel nicht? Und es folgt eine biblische Unterweisung. Jesus legt den Jüngern aus der ganzen Schrift aus, dass der Christus leiden und auferstehen musste. Viele Theologen wüssten wahrscheinlich gern, was Jesus da gesagt hat. Das ist ja bestimmt wichtig. Das ist alttestamentliche Christologie aus erster Hand. Aber Lukas erzählt es nicht, berichtet es nicht. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass Auslegung immer in einer bestimmten Situation stattfindet und man sie gar nicht reproduzieren kann. Die Wichtigkeit der Auslegung in diesem Text wird auch durch ein Wortspiel unterstrichen. In Vers 31 erzählt mit einem nicht allzu häufigen griechischen Wort, dass den Jüngern die Augen geöffnet wurden. In Vers 32, einen Vers weiter, verwendet er dasselbe Wort für das Eröffnen der Schrift. Aber Auslegung der Schrift bewirkt noch nicht den Glauben. Die Jünger erkennen Jesus erst, als er das Brot bricht, dankt und austeilt. Die Anspielung auf das Abendmahl ist deutlich. Ganz egal, ob die beiden beim letzten Abendmahl dabei waren oder nicht, sie hatten schon davor mit Jesus bestimmt Mahlgemeinschaft erlebt. Essen und Feiern in Gemeinschaft mit denen, die ihn brauchten, war ein wichtiger Bestandteil der Wirksamkeit Jesu. Ein Theologieprofessor namens Gordon Fee hat einmal gesagt, Jesus the partying God, Jesus der feiernde Gott, viel Gemeinschaft. Ja. Und auch, dass sie ihn erkennen, die Wende dahingehend kommt auch nicht von einem Wunder her, wie wir das ja vielleicht kennen. In Vers 19 wird gesagt, dass die Wunder ja auch nicht dazu geführt haben, dass das Volk an Jesus geglaubt hat. Das einzige Wunder in diesem Text, das vorkommt, ist, dass Jesus am Ende einfach verschwunden ist. Jesus kann man nicht zwingen. Man kann ihn nur bitten, zu bleiben, wie die beiden es auch getan haben. Bleib bei uns und iss mit uns. Hab Gemeinschaft, der Tag neigt sich zum Ende. Und in diesem Text bleiben die beiden Jünger bemerkenswert passiv. Und Jesus kommt zu ihnen ganz unvermittelt, als sie die Suche schon aufgegeben haben. Er stellt die Fragen, sie reagieren. Ihnen werden die Augen geschlossen gehalten und sie öffnen sie nicht selbst, sondern sie werden ihnen geöffnet. Gott, der Sohn, hat das durch den Heiligen Geist getan. Und erst am Ende werden die Jünger aktiv. Erst zaghaft und ab Vers 32 entfesselte Freude. Er ist es. Hackengast, wir müssen zurück nach Jerusalem. 11 Kilometer, jetzt. Lukas erzählt diese Geschichte, das glaube ich, so und nicht anders, ganz bewusst. Denn nur durch Gottes Hilfe können wir verstehen, was Karfreitag und Ostern geschehen ist, und nur so können wir das auch glauben. Gott tut das aber nicht unmittelbar, sondern die Mittel dazu sind Bibel und Abendmahl, Wort und Sakrament. Hört sich gut lutherisch an, ist es auch. Lukas nimmt den Leser, uns, mit auf einen Weg zum Verständnis der Passion Jesu und lädt ein, Jesus im Studium der Bibel und in der Gemeinschaft mit anderen Christen besser kennenzulernen. Ich weiß nicht, kennen vielleicht einige von euch Arno Backhaus, ein Autor, ein Evangelist. Der hat mal gesagt, in einer Gesellschaft, in der Golgatha für eine Zahncreme gehalten wird, wird es Zeit, wieder über Jesus zu informieren. Es gibt da ein witziges Bild, da ist dann so eine Colgate-Zahnpastatube umgeändert, da steht dann Golgatha drauf. In einer Gesellschaft, in der Golgatha für eine Zahncreme gehalten wird, wird es Zeit, wieder über Jesus zu informieren. Da ist was dran. Also, worum geht es denn eigentlich wirklich an Ostern? Es geht um das zentralste und umstrittenste Ereignis der ganzen Weltgeschichte. Die Auferstehung Jesus, oder? Und genauso wie die Menschen vor 2000 Jahren, die das alles hautnah miterlebt hatten, haben auch viele Menschen heute Mühe und Probleme mit dieser Botschaft von der Auferstehung Jesu. Wenn schon die beiden Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus sind, die zum weiteren Kreis der Jünger gehören, nicht verstehen und glauben konnten, was da mit der Auferstehung passiert ist, wie viel mehr können und dürfen auch wir heute unsere Mühe mit dieser Botschaft haben. Dass Jesus von den Toten auferstanden ist, das sprengt jeden Rahmen menschlicher Lebenserfahrung. Dabei dürfen wir mit gutem Gewissen und bei vollem Verstand davon ausgehen, dass Jesus tatsächlich nach 3 Tagen aus dem Totenreich zurückgekommen und den Menschen in Israel wieder lebendig erschienen ist. Amen dazu. Es gibt nämlich kein Ereignis in der antiken Welt, das mit schriftlichen Überlieferungen auch nur annähernd so gut bezeugt ist, wie die Auferstehung Jesu. Es gab Tausende von Augenzeugen für die Auferstehung. Und diese Botschaft vom auferstandenen Jesus hätte damals niemals diese Verbreitung finden können, wenn das die Menschen in Jerusalem nicht auch wirklich gewusst hätten. Dass sie wahr ist, sie ist wahr. Und die Gegner von Jesus, die jüdischen Theologen, mussten zu einer Lüge greifen und die römischen Wachsoldaten am Grab mit Geld bestechen, um die Auferstehung aus der Welt zu reden. Aber es ist ihnen nicht geglückt, zum Glück nicht. Noch als Paulus den ersten Korintherbrief schrieb, 20 Jahre ungefähr nach der Auferstehung, gab es um die 500 Zeugen, die Jesus nach seinem Tod und nach seiner Grablegung wieder lebendig gesehen hatten. Unzweifelhaft erkennbar an seinem Äußeren und an den Wundmalen, an den Händen und Füßen und an seiner Seite. Die Auferstehung von Jesus ist also eine historische Tatsache. Nun, mit den historischen Tatsachen ist es aber so eine Sache. Es ist auch historische Tatsache, dass Cäsar die Gallier besiegt hat oder dass Kaiser Augustus zur Zeit der Geburt Jesu über das römische Imperium geherrscht hat. Aber der Unterschied, diese Ereignisse haben nichts mit meinem Leben zu tun. Gar nichts. Ich habe sie im Geschichtsunterricht gelernt, aber sie haben keinen Einfluss auf die Gestaltung meines Lebens oder gar auf mein Schicksal nach meinem Tod. Bei Jesus ist das anders. Jesus ist nicht nur eine historische Gestalt, ein brillanter Lehrer, ein mächtiger Wundertäter aus alten Tagen. Jesus hat einen Anspruch auf mein Leben hier und heute. Und er beansprucht für sich, Sohn Gottes zu sein, der auf diese Welt heruntergekommen ist, das wissen wir alle, am Kreuz gestorben, von den Toten auferstanden ist, um uns von unserem größten menschlichen Problem zu erlösen. Nämlich, dass wir getrennt von Gott leben, seit dem Sündenfall von Adam und Eva. Wir Menschen leben von Geburt an ohne eine Beziehung zu Gott. Und wir werden die Ewigkeit nach unserem körperlichen Tod getrennt von Gott verbringen, wenn wir nicht etwas tun, um das zu ändern. Und genau deswegen ist Jesus Christus so eminent wichtig für uns. Er hat bei seinem Tod am Kreuz alle unsere Schuld, die uns von Gott trennt, auf sich genommen, ist für uns gestorben, um uns zu vergeben und damit die Trennung zwischen Gott und uns wieder aufzuheben. Und nur er kann das, konnte das, wir können es nicht. Nur die Vergebung von Jesus macht den Weg in eine Beziehung mit unserem Schöpfergott wieder frei. Nichts anderes. Manche Menschen meinen, es reiche, anständig zu leben, nach dem Motto, tue Recht und scheue niemand. Es reiche, Mitglied in einer Kirche zu sein. Es reiche, an Weihnachten und Ostern tatsächlich zur Kirche zu gehen. Es reiche, als Säugling getauft worden zu sein, um von Gott angenommen zu werden und in den Himmel zu kommen. Aber es reicht nicht. Wir bleiben unsicher. Und es gibt nur einen Weg, der zum himmlischen Vater, unserem Schöpfer führt, und der ist Jesus Christus. Wie Jesus selber in Johannes 14, Vers 6 sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Es geht also an Ostern in erster Linie nicht darum, dass wir überzeugt sind, dass Jesus körperlich von den Toten auferstanden ist, sondern es geht darum, dass wir ganz persönlich glauben, dass er meinetwegen und für mich am Kreuz gestorben ist und den Tod besiegt hat, damit wir ein neues Leben haben. Es geht nicht darum, dass wir etwas über Jesus wissen, sondern dass wir ihn ganz persönlich kennen. Es geht nicht darum, dass Jesus der Retter der Welt ist, sondern dass er mein Retter ist. Mein persönlicher Retter. Und wie wir Jesus ganz persönlich kennenlernen können, darüber sagt uns die Geschichte der beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus ganz Entscheidendes. Sie führt uns 5 Wege vor Augen, wie wir Jesus grundsätzlich und dann immer besser kennenlernen können. Der erste Weg: Jesus erkennen im Herzen. Und das ist der grundlegende Weg, wie wir Jesus ganz persönlich kennenlernen können. Es geht dabei darum, dass wir Jesus in unserem Herzen erkennen. Menschen, die für uns eine besondere Bedeutung haben, Familienangehörige oder enge Freunde, über die sagen wir, die haben einen Platz in unserem Herzen. Und genau darum geht es bei Jesus auch. Er soll einen Platz in unserem Herzen haben. Aber nicht nur irgendeinen Platz, sondern den ersten Platz. Er muss den ersten Platz in unserem Herzen haben. In unserem Text steht es, sagen Sie selber, am Ende, als er über sich erzählte, wurde ihnen warm ums Herz. In der Offenbarung sagt Jesus, dass er vor der Tür unseres Herzens steht, anklopft und darauf wartet, dass wir ihm auftun, damit er hineinkommen kann. stelle mir das immer vor, ein Bild mit einem Herzen, wo eine Tür ist. Kennt ihr vielleicht dieses Bild, wo von außen aber keine Klinke dran ist, sondern die Klinke ist nur von innen. Ja, wir müssen die Tür öffnen. Ja, wir müssen von innen die Tür aufmachen. In Römer 10 schreibt Paulus, dass wir gerettet werden, wenn wir in unserem Herzen glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. In Epheser 3,17 wohnt Jesus Christus durch den Glauben in unseren Herzen, damit Jesus in mein Herz, in meine Lebensmitte hineinkommen kann, muss ich ihm mein Herz ganz bewusst öffnen, die Tür von innen öffnen. Und das ist ähnlich wie beim Heiraten. Wenn ich heirate, so sage ich ganz bewusst Ja zu einem Menschen, sage ich Ja dazu, dass er von nun an die wichtigste Person in meinem Leben sein soll, mit der ich mein ganzes Leben teile. Ich komme nicht verheiratet auf die Welt. Ich entschließe mich, im Laufe meines Lebens zu heiraten, wenn ich den passenden Partner gefunden habe. Habe ich. Und genauso lade ich auch Jesus in mein Herz ein. Wenn ich gemerkt habe, dass ich seine Vergebung, dass ich seine Liebe, dass ich sein Leben und sein ewiges Leben brauche, dann kann ich diesen Schritt tun. Ich kann ihm in einem ganz einfachen Gebet diese Einladung aussprechen und er wird sie wirklich annehmen. Er wartet schon lange drauf, dass du das tust, wenn du es noch nicht getan hast. Nachher stehen nach dem Gottesdienst hier vorne noch Leute und ihr könnt diese Leute ansprechen und die sind da und machen das mit euch, wenn ihr das wollt. Ja. Wir lernen Jesus kennen, wenn wir ihn in unser Herz hineinlassen. Und das ist der alles entscheidende Weg, den auch die Jünger damals gehen mussten. Der zweite Punkt. Jesus erkennen beim Beten. Ein zweiter Weg, wie wir Jesus besser kennenlernen können, ist ganz einfach, wenn wir mit ihm sprechen. Das ist das, was auch die beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus gemacht haben. Sie haben das Gespräch gesucht mit diesem scheinbar Fremden, der sich dann eben durch das Gespräch als ihr Jesus offenbarte. Beim gemeinsamen Gespräch wurde es ihnen warm ums Herz. Und auch in diesem Punkt ist die Beziehung zu Jesus wieder nicht viel anders als bei einem Ehepaar. Auch eine Partnerschaft lebt von gegenseitigem Gespräch. Verliebte und hoffentlich auch noch Verheiratete zeichnet es aus, dass sie über alles und jedes miteinander reden können. Aber warum? Weil sie sich dadurch noch besser kennenlernen möchten. Und im Gespräch mit Jesus zu sein, beim Beten mit ihm zu reden und in der Stille auf sein Reden zu hören, das bringt mich näher zu ihm. Das lässt mich ihn immer besser verstehen und immer intensiver auch lieben. Beten ist dann keine religiöse Pflichtübung, sondern mein ureigenstes Bedürfnis. Drittens, Jesus erkennen beim Lesen der Bibel. Ein dritter Weg, Jesus besser kennenzulernen, ist das Lesen in der Bibel. Und für unsere beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus war das ganz entscheidend. Verse 25 bis 27. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Christus nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unseren Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten die Jünger. Wer liest nicht gerne die Liebesbriefe seiner jetzt vielleicht Frau oder Freundin nochmal durch? Die Bibel ist nichts anderes als ein großer Liebesbrief von Gott an uns Menschen. Und wenn wir lesen in der Bibel, so erfahren wir darin etwas vom Wesen von Gott, unserem Schöpfer, von Jesus, unserem Erlöser, vom Heiligen Geist, unserem Beistand. Und wenn wir die Bibel lesen, ja, vielleicht auch studieren, dann lernen wir Jesus immer besser, immer tiefer, immer persönlicher kennen. Jeden Tag in der Bibel zu lesen, ist dann keine religiöse Pflichtübung, sondern Sehnsucht unseres Herzens. Vierter Punkt. Jesus erkennen in der Gemeinschaft mit anderen Christen. Ein vierter Weg, Jesus besser zu erkennen, ist, sich in die Gemeinschaft mit anderen Menschen zu begeben, die ebenfalls Jesus in ihrem Herzen tragen. Die Jünger, die zwei auf dem Weg nach Emmaus, waren mit vielen anderen Jüngern und mit Jesus unterwegs gewesen. Und jetzt waren sie auf dem Weg, diese Gemeinschaft zu verlassen. Aber Jesus holt sie ein und offenbart sich ihnen. Und was tun sie? Es war bestimmt schon spät abends. Sie gehen diese 11 Kilometer nach Jerusalem wieder zurück. Sie wollen Gemeinschaft haben mit den anderen. Sie wollen das, was sie mit Jesus erlebt haben, mit den anderen teilen. Und in Jerusalem angekommen, werden sie mit den Worten begrüßt: Der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist dem Petrus erschienen. Die anderen Jünger hatten in der Zwischenzeit die gleiche Erfahrung wie sie gemacht. Jesus war nicht tot, er lebte. Und kaum waren die beiden Jünger angekommen, erschien ihnen allen Jesus. Wenn wir weiterlesen. In der Gemeinschaft der an Jesus Glaubenden lebt die beste Botschaft dieser Welt weiter. Und das schon seit über 2000 Jahren. Wir können unsere Beziehung zu Jesus vertiefen durch die Bestätigung und die Verkündigung, die wir in der christlichen Gemeinde erfahren. Deshalb ist auch der Gang zum Gottesdienst und der Besuch vielleicht eines Hauskreises keine religiöse Pflichtübung, sondern Ausdruck unserer Sehnsucht des Herzens, Jesus näher zu kommen. Und ich glaube, dass Jesus auch in dieser Gemeinschaft erkannt werden möchte. Ja? Jesus möchte erkannt werden. Und unsere Aufgabe, auch hier in dieser Gemeinde, ist es, auf Leute zuzugehen, auf Fremde zuzugehen. Ja? Jesus hat das auch getan. Ja? Manchmal habe ich das Gefühl, dass das auch untergeht, auch hier in der Gemeinde. Leute, sprecht Menschen an. Ja? Sie werden es euch danken, wirklich. Auch vielleicht gerade Flüchtlinge, die hier zu uns in die Gemeinde kommen. Habt keine Angst vor Sprachbarrieren, Hand und Fuß, es geht alles. Ja. Ich habe diese Erfahrung selber gemacht. Bei uns im CVM machen wir seit Anfang Januar einen Sprachkurs für Flüchtlinge, jeden Tag, täglich, vormittags, mit 18 Teilnehmern. Und wir machen einmal die Woche nachmittags ein Café für Flüchtlinge. Das ist spannend. Ja, auch die Sprache ist spannend, aber es geht, Hand und Fuß. Und ich kann euch nur ermutigen, ladet sie ein, ladet sie zum Essen ein oder hört euch ihre Geschichte an, erzählt von Jesus, gebt Zeugnis, seid Leuchttürme, seid ihr Evangelisten. Das lohnt sich, glaubt mir. Viele hier in dieser Gemeinde tun das bereits und das ist schön und toll anzusehen, aber ich glaube, dass auch unter uns Leute sind, die noch erkannt werden wollen. Der fünfte und letzte Punkt, Jesus erkennen beim Abendmahl. Der fünfte Weg, Jesus zu erkennen, ist das Abendmahl. Das hat Michael uns letztens in seiner Predigt schon ganz deutlich gemacht, daher nicht so viel. Die beiden Jünger haben das auch ganz hautnah erlebt. Als sie mit Jesus am Tisch saßen, um zu essen, und er das Brot brach und an sie weitergab, da wurden ihnen die Augen aufgetan, die bis jetzt für die Realität verschlossen waren. Sie merkten auf einmal, dass dieser besondere Fremde gar kein Fremder war, sondern dass es Jesus war. Und für uns ist Tischgemeinschaft immer eine besondere Gemeinschaft. Zum Essen trifft man sich gerne mit den Menschen, die man besonders mag. Und in unserer Beziehung zu Gott ist das offensichtlich nicht anders. Wir erleben den himmlischen Vater, wir erleben seinen Sohn Jesus Christus ganz besonders in der Tischgemeinschaft. Das Abendmahl ist dabei eine ganz besondere Mahlzeit, weil sie uns symbolisch und körperlich spürbar die Bedeutung von Jesu Tod und Auferstehung erlebbar macht. Und wenn ich mit genau dieser Haltung der Erwartung, Jesus begegnen zu können, am Abendmahl teilnehme, dann spielt die Form des Abendmahls nicht die entscheidende Rolle. Dann ist es egal, ob ich das auf einem Parkplatz mache, irgendwo oder in einer Gemeinde oder egal wo. Wenn ich mit dieser Haltung, Jesus zu begegnen, am Abendmahl teilnehme, dann ist es auch nicht einfach nur ein religiöses Ritual, sondern der Ort und der Zeitpunkt einer ganz tiefen Begegnung mit Jesus. Ich weiß nicht, wie euch das immer geht, aber ich finde, das Abendmahl ist so wichtig und es ist so eine besondere Situation, auch in dem Gottesdienst. Ich finde das immer toll. Ich komme zum Schluss. Die beiden Männer auf dem Weg nach Emmaus haben in diesen 2 Stunden, wohl vermutlich 2 Stunden Fußweg, die wichtigste Begegnung ihres Lebens gehabt. Wenn die Enkelkinder haben werden, dann werden sie denen davon erzählen. Sie sind dem auferstandenen Jesus begegnet. Und auch für uns heute ist diese Begegnung, die ganz persönliche Begegnung mit dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus, die wichtigste Begegnung unseres Lebens. Und ich möchte euch motivieren, diese Begegnung mit Jesus beim Beten, beim Lesen in der Bibel, in der Gemeinschaft mit anderen Christen und beim Abendmahl zu suchen und die Beziehung zu ihm Tag für Tag zu pflegen. Und auch vor allem diejenigen möchte ich motivieren, Jesus bewusst in ihr Herz aufzunehmen, die das bis jetzt noch nicht getan haben. Es gibt nichts Wichtigeres und nichts Beglückenderes auf dieser Welt, als Jesus persönlich zu kennen und zu lieben. Denn Jesus geht mit dir, er holt dich ein, wie er die beiden Jünger eingeholt hat. Er will dich erkennen und auch erkannt werden, auch dann, wenn du ihn nicht siehst. Amen.